Willkommen in der Welt von Du Digitale, in der die Zukunft des E-Commerce schon heute beginnt. Alexander Otto und Marcel Brindöpke führen durch das Labyrinth der digitalen Revolution. Von den neuesten E-Commerce-Trends bis hin zu den disruptiven Technologien, die den Markt formen. Bist du bereit?
Halleluja! Ja, wir sind ja sowas von mehr als bereit. So viel steht fest. Willkommen zurück zur Enterprise-Version von Du Digitale. Jetzt nach der Sommerpause geht's wieder richtig los mit dem Original. Wir sind die mit der Goldkante. Euer Pumpkin-Spiced-Latte in einer Welt voller Filterkaffee. Und was hat er mir nicht gefehlt? Der Lange. Der Mann, der wie niemand sonst die Zusammenhänge des digitalen Handels erklären kann und dabei nicht mal Schweißperlen auf der zugegeben hohen Stirn hat. Zurück aus dem Tenniscamp und dem britischen Unterhaus, Marcel Brindöpke. Jetzt sag mal, mindestens eine Sache in der Ankündigung war schon richtig, oder?
Hallo Alex, ja, das mit der hohen Stirn, das war richtig. Das kann ich nicht leugnen. Ansonsten hast du mich wie immer völlig fehlerfrei angekündigt. Ich bin auch sehr froh, dass wir wieder miteinander über die Themen sprechen, die uns in der digitalen Welt auffallen, die teilweise auch wichtig sind. Und da habe ich mich natürlich im Sommer tatsächlich gut erholt, war eine gute Mischung aus schweißtreibendem Tennisspielen und mich durchs englische Parlament kämpfen. Da hast du auch völlig recht. Ich habe gedacht, ich gucke mir mal die englische Politik so an, wie das da funktioniert. Und ja, da war auch Sommerpause. Von daher habe ich es bei einem Rundgang durch die heiligen Hallen dann belassen. Aber das war sehr, sehr spannend und sehr interessant, mal zu sehen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das englische Unterhaus hat ja auch einen Counterpart, das britische Oberhaus. Das englische Oberhaus, wo die ganzen Lords drin sind. Also da, wo sich ehemalige Politiker einkaufen lassen durch gute Leistungen im Vorfeld. Und die liegen auf einem Flur quasi praktisch gegenüber. Also der Sprecher des Unterhauses kann bei geöffneter Tür und guter Sicht auf den Sprecher des Oberhauses gucken, der, wie du weißt, in der Regel oder wo dann auch die Königin sitzt oder jetzt der Königin. Und immer wenn die Sitzungswoche eröffnet wird, dann kommt ja der König und liest quasi die Regierungserklärung des Premierministers vor. Und da gibt es eine schöne Tradition, dass beide Häuser voll gefüllt sind und dann kommt der Lord, in dem Falle nicht der kleine Lord, gut, England ist sehr klein, vielleicht war es dann auch nur der kleine Lord, der kommt dann rüber ins Unterhaus und dann hauen die dem erstmal die Tür ins Gesicht, um zu dokumentieren, dass sozusagen die Großkopferten nicht gewollt sind. Dann klopft er nochmal, dann machen sie auf und dann schlendern sie so ein bisschen gelangweilt rüber und flezen sich da im Stehen hin, weil es ja auch jetzt relativ klein, und lauschen dem, was der König vorliest, sprich, was sich der Premierminister ausgedacht hat. Das fand ich eine sehr schöne Tradition und in der Tat mit dem freien Sichtfeld, das fand ich auch sehr spannend.
Aber das ist ja jetzt auch nicht anders wie bei uns in den Koalitionsausschüssen, wenn der Söder kommt dann mal.
Ne? Das stimmt, aber ich habe unheimlich wenig Menschen in Polos und Dreitagebart gesehen. Das hat mich irritiert. Und ja, man glaubt es kaum, die Farben in der englischen Politik sind rot und grün.
Ja. Aha, sieh an. Ja, also eine zwei Drittel Ampel sozusagen.
Im Grunde ja, die haben dieses Zwischengas nicht. Ne? Also ja. Stehen oder laufen, das ist mehr, okay. Mehr kennt der Engländer nicht.
Kick and Rush. Das erfordert natürlich auch mal vielleicht einen Sonderpodcast über, aber das ist vielleicht lassen wir das lieber. Weil wir haben ja genug Wochenaktuelles immer zu besprechen und da jetzt einige Wochen ins Land gegangen sind, müssen wir zurückblicken, weil es ist so viel passiert, es ist unglaublich. Vielleicht noch kurz ein Disclaimer, ich hatte letzte Woche einen Gast angekündigt, der ist auch weiterhin geplant. Der kann aber heute kurzfristig nicht, deswegen machen wir das heute jetzt ein bisschen anders als gedacht, aber nicht weniger schön.
Vielleicht dauert es ja nicht so lange diesmal.
Das befürchte ich nicht. Also, ja. Also es ist ja so, wir waren jetzt gerade mal 4 Wochen off und gefühlt hat sich mal wieder der halbe E-Commerce auf links gedreht. Es ist manchmal schon wirklich ein Wahnsinn, was da in unserer Branche so passiert und wie schnell da Dinge geschehen. Meistens sind es ja nicht so ganz erfreuliche. Wir erinnern uns an unsere eigene Rubrik Insolvenz der Woche. Aber wir haben gedacht, okay, bei all den Meldungen, die wir rückwirkend gelesen haben oder die uns im Urlaub erreicht haben, stellen wir doch mal eine gute alte Top-5-Liste zusammen, der Dinge, über die wir heute dann mal tiefer sprechen wollen, weil da ist schon einiges dabei. Ich würde einfach diese Fünferliste mal vorlesen.
Mach das, ich bin gespannt.
Ja, und dann gehen wir die Punkt für Punkt, Schritt für Schritt durch. Bit by Bit, wir sind ja digital. Also, die Top 5, die wir zusammengestellt haben. Nummer 1, natürlich Bräuninger. das Thema des Sommers im Handel. Nummer zwei, ASOS gibt Topshop ab und wir erklären dann später, warum das vor allem für mich ein großes Thema ist. Nummer drei, Temu öffnet sich für Seller. Das wird ganz besonders spannend. Nummer vier, ein schönes Wort, die Aggregatorenpleite. Stichwort Seller X, vermutlich. Ja?
Malcolm X, Seller X, das ja, ist so.
Die X marks the spot. Und Thema Nummer fünf, das Otto-Provisions-Bingo. Und damit bin leider nicht ich gemeint.
In der Tat nicht. Du nimmst keine Provision, glaube ich.
So ist es.
Aber ja, da sind interessante Themen dabei. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wir haben keine Zeit zu verlieren, denn während wir sprechen, wer weiß, was da passiert. Und das müssen wir dann nächste Woche wieder aufbereiten. Also wir dürfen hier keine wertvolle Zeit verlieren. Und ja, ich muss ja auch wieder relativ zügig los heute. Ich muss ja noch meine Briefmarkensammlung verkaufen, um mal Bräuninger mitzubieten. Deswegen habe ich auch unheimlich Zeitdruck.
Das ist eine gute Brücke, du. Also Thema Nummer eins. Bräuninger. Der Paukenschlag, ja, kann man ja sagen. Oder in dem Fall das Schlägle aus dem Ländle, gell? Naja, zugegeben war es ja schon ein ziemlicher Kracher im Sommer, hat auch sehr für Aufsehen gesorgt. Also ich habe ja im Urlaub nichts groß verfolgt, außer ab und zu LinkedIn. Und da war ja sowieso sofort Bräuninger Nummer eins Thema. Was war geschehen? Ich fasse es jetzt extra mal so ein bisschen in meinen Worten zusammen, weil als Leser und Konsument, Bräuninger hat also angekündigt, seine Immobilien zu veräußern, wenn ich das richtig verstanden habe. Also zum Beispiel das Bräuninger das Bräuninger Ländle, bleiben wir mal beim Thema. Die Häuser in Stuttgart und in München, man weiß es aber noch nicht genau. Es gibt so eine Abschätzung von den Wertabschätzungen, aber was jetzt genau da passiert, weiß man nicht, soweit ich das weiß. Man weiß aber auch nicht genau, warum das jetzt eigentlich passiert, weil die Geschäfte laufen ja gut. So wie ich da drauf schaue, gibt's jetzt keinen dringenden Bedarf, irgendwas abzustoßen, vor allem so radikal, oder vielleicht doch, gucken wir mal. Aber vielleicht liegt es auch an meinem ja wirklich profunden Unwissen im Bereich Immobilien-Haifischbecken. Da verstehe ich das vielleicht auch einfach nicht und brauche da Erklärung. Aber ich habe ja auch Angst vor Haien. Vielleicht liegt es ja auch daran. Deshalb, Marcel, kannst du mal vielleicht da in diesem trüben Teich fischen und mir mal sagen, was da eigentlich los ist.
Genau, also man muss ja sagen, was uns beide eint ist, auch ich habe keine Ahnung von Immobilien, deswegen müssen wir jemanden suchen, der sich damit auskennt. In Ermangelung dessen versuche ich das mal. Also ob es sich nur um die Immobilien handelt, weiß ich nicht. Da wird ja auch ein Kaufpreis für das Handelsgeschäft kolportiert, sodass ich jetzt mal pauschal sagen würde, was man so gelesen hat, dass mehr oder weniger die Anteilseigner ihre Anteile verkaufen wollen. Das sind meiner Kenntnis nach wenige. Also den Herrn Bräuninger gibt's ja nicht mehr. Zumindest nicht als Anteilseigner. Das sind also, ich glaube, drei Parteien. Und die wollen das verkaufen und haben sich dazu geäußert, dass sie das verkaufen wollen. Und in der Tat, ich glaube, das, wo die meisten Spekulationen herkommen, ist ja bezüglich der Frage, warum jetzt, ne, warum macht man das? Ich glaube, es haben auch einige Angst, dass das quasi Ansteckungswirkung haben kann, weil Bräuninger ja durchaus als Vorzeigeunternehmen gilt, wenn es um das Thema digitale Transformation geht, wenn es um das Thema Geschäftsmodell geht, exzellente Exekution. Also es gibt ja ganz wenig Dinge, wo die Leute draußen sagen, ja, mei, der Bräuninger ist auch ein Blinder. Das gibt's ja eigentlich nicht, sondern im Grunde ist es schon eine gute Adresse im wahrsten Sinne. Und von daher kann man auch nur Erklärungsansätze liefern. Aus meiner Sicht auch würde ich sagen, ja, das läuft wahrscheinlich gar nicht schlecht bei Bräuninger. Das ist natürlich in der Regel im Übrigen ein guter Zeitpunkt zu verkaufen. Wir kommen ja auch noch zu Fällen heute, wo es schlechte Zeitpunkte gibt, seine Firma zu verkaufen. Also man muss auch sagen, wäre ich jetzt Bräuninger, würde ich sagen, Moment mal, jetzt verkaufen wir die Firma auf dem Höhepunkt unseres Schaffens und jetzt fragen uns die Leute, warum? Ja, soll ich sie verkaufen, wenn die Bewertung im Keller ist? wie man das so macht in unserer Branche normalerweise, würde ich auch sagen, nee, eher nicht. Und von daher ist das ganz gut. Man darf ja auch nicht vergessen, Bräuninger ist ein Traditionsunternehmen und ist jetzt kein öffentlich notiertes Unternehmen. Nichtsdestotrotz sind zumindest meines Kenntnisstandes nach die jetzigen Eigentümer seit ungefähr 20 Jahren dabei. Die eine Familie, der das gehört, die war auch früher sozusagen, hat quasi den Geschäftsführer gestellt oder der Gesellschafter war früher Geschäftsführer. Und in den letzten 20 Jahren ist halt unheimlich viel Positives, was das Thema Firmenentwicklung angeht, passiert. Also da kann man schon auch sagen, naja gut, die wollen jetzt mal risikofrei in ETFs ihr Geld anlegen. Und wenn da was bei rumkommt, warum nicht? Also das kann ich jetzt schon inhaltlich irgendwie nachvollziehen. Ich glaube, das, was wo viele sich gewundert haben, war, als die Bewertung kolportiert wurde, wir reden über 2 Milliarden nach Abzug aller Verbindlichkeiten, die wahrscheinlich aus den Immobilien noch bestehen. Und davon 200 Millionen für das Handelsgeschäft. So, wenn man jetzt sich überlegt, dass eine klassische Handelsbewertung, man Pi mal Daumen bewertet mit Faktor 1 auf den Umsatz, also beim Bräuning heißt das Kassenumsatz, dann wissen wir ja alle, das ist mehr als 200 Millionen. Also warum wird das dann so niedrig bewertet? Das ist in der Tat eine spannende Frage. Und da habe ich ehrlicherweise auch also gar keinen Einblick, warum das so ist. Da verstehe ich ein Stirnrunzel an der Stelle, ne, was die Bewertung angeht. Und der dritte Punkt, weswegen sich, glaube ich, viele aufregen oder ängstlich nach Stuttgart schauen, ist, was heißt denn das für den stationären Handel jetzt? Erstmal, wenn es vielleicht doch sich nicht um einen Verkauf aus der Stärke heraus handeln sollte, was man wahrscheinlich dann irgendwann mal erfährt. Denn wenn die schon, hätten die Probleme, dann haben alle anderen erst richtig Probleme, ne? Weil Bräuninger ist ja ein sehr kuratiertes, spitzes Geschäftsmodell. Ne? Da reden wir nicht davon, dass jetzt ein paar Esprit-Filialen verschwinden, weil keiner mehr weiß, warum man zu Esprit gehen soll, sondern es ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Modell. Und was heißt denn das jetzt für den stationären Handel? Das ist, glaube ich, auch eine Frage. Da wäre ich jetzt persönlich verhältnismäßig entspannt. Dem stationären Handel geht's gut. Scherz. Aber da hätte ich jetzt bei Bräuninger speziell keine größeren Sorgen.
Nein, aber lass uns mal da kurz bleiben. Also bleiben wir mal beim stationären Handel und Bräuninger. Zwei Dinge, die mich jetzt da, wo ich nachhaken will. Zum einen hast du gesagt, Höhepunkt des Schaffens kann man ja mal abtreten, so quasi. Kennt man aus dem Sport. Schaffen die wenigsten, aber wenn man es schafft, nicht so schlecht. Siehe Toni Kroos. Auf der anderen Seite gibt's ja Expansionspläne und Wachstumspläne auch bei Bräuninger. Wissen wir arbeiten ja auch mit ihnen zusammen als Tradebyte, also gerade im Digitalhandel. Ist ja nicht so, dass man sagt, nö, wir machen jetzt mal langsam, ist ja ganz das Gegenteil. Das stimmt ja dann irgendwie dann nicht überein, wenn das der Grund wäre. Also, können wir nicht beantworten, bleibt wahrscheinlich eine Hypothese, aber das kommt mir irgendwie komisch vor, wenn das der Grund wäre, weil sieht ja nicht so aus, als würde man das jetzt dann irgendwie schön beenden wollen. So wirkt es ja nicht. Es gibt eine neue Kollektion diesen Sommer. Es gibt eine große Kampagne. Es gibt ständig auch Berichterstattungen und wurde ja erst sozusagen letztes Jahr die internationale Expansion vorangetrieben. Luxemburg und jetzt weiteren Dingen, die da im Gespräch sind. Also so ganz komme ich von der Seite nicht ran. Und das zweite ist das Thema stationär. Ja, kann man verstehen. Man sieht da vielleicht 5 Jahre in der Zukunft eben keine mehr. Keine Zukunft, dass da die Laufkundschaft noch reingeht. Aber jetzt habe ich da ein Stammhaus in Stuttgart und da steht jetzt dann vielleicht nicht mehr Bräuninger drauf, sondern irgendwie Stuttgart Palais. Und der Bräuninger hat dann vielleicht noch irgendwie einen großen Bereich, aber ansonsten gehört es ihm nicht mehr. Das kann doch dann auch irgendwie, das ist doch auch komisch, oder nicht?
Ja, also da wäre ich jetzt persönlich noch guter Dinge, dass das nicht eintritt, dieses Szenario, dass man da Palais draufschreibt, dann hätte ich Anschlussfragen, aber ich glaube, dass also zu deiner ersten These nach dem Motto, wie passt das zusammen, Verkauf und Geschäftsentwicklung, grundsätzlich ist mein Eindruck, dass man zwischen der Gesellschafterebene und der Geschäftsführungsebene im Grunde schon trennen muss. Also es geht ja nicht darum, dass man das Geschäft jetzt einstellt und sagt, danke, wir haben es jetzt durchgespielt. Ne, früher Civilization, 3 Monate Imperium aufgebaut und dann musst du jetzt aber zum Sport und löscht dein Spiel. Also ist es ja nicht, sondern das kann ja durchaus weiterlaufen. Deswegen würde ich diese Ebene wahrscheinlich trennen. Ne? Und es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel sagt, das muss jetzt nichts mit Bräuninger zu tun haben, aber um jetzt richtig Gas zu geben, brauchen wir eigentlich mehr Geld. Das wollen wir aber nicht reintun, wollen es auch nicht aufnehmen. Aber wenn jemand Potentes kommt, der jetzt noch ganz andere Investitionspläne hat, dann wird das ja hochgradig Sinn ergeben, dass das jemand übernimmt. Dann lass uns doch jemanden suchen, der dieses Geld hat. Also auf der Gesellschafterebene, da kommen wir auch noch zu, passieren unglaublich viele Dinge, die mit dem tatsächlichen Geschäft überhaupt nichts zu tun haben. Das kann auch sein, dass man sagt, Mensch, die 3 Gesellschafter, es ist immer 2 gegen 1, wir wissen von Kindergeburtstagen, zu dritt ist doof. So, wollen sich auseinander dividieren und der eine muss Cash-in machen. I don't know. Also da gibt es ja zig Sachen, die haben mit dem Geschäftsmodell von Bräuninger tatsächlich nicht so viel zu tun. Und das, was du ansprichst zum Thema Namensfindung, das berührt ja den Punkt, wer würde das denn dann übernehmen? Da sind ja auch ein paar Namen genannt worden von, ich sag mal, Gruppen, die jetzt grundsätzlich sich im Bereich Luxury und gehobene Sortimente bewegen, bis hin zu Amazon. Ne? Und da würde ich mal sagen, das sind jetzt wahrscheinlich unterschiedliche Konstrukte, um so ein Unternehmen weiterzuführen. Und deswegen glaube ich, davon hängt es halt ab. Ne? Wenn das jetzt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, ich kaufe das und filetiere das und kann die Einzelteile teurer verkaufen. Das tippe ich jetzt mal nicht. Und die Tatsache, dass, so wie ich jetzt Bräuninger kennengelernt habe, die sich auch sehr, sehr genau angucken werden, wem sie da den Zuschlag geben, für was. Das sind ja keine Hire-and-Fire-Manager, das sind Lebenswerke. Da guckt man schon sehr genau hin. Deswegen ist meine Sozialprognose eigentlich sehr positiv, bei völliger Unkenntnis, in der Tat wie alle anderen, die da jetzt nicht involviert sind, was die genauen Hintergründe sind. Aber wenn ich so von draußen drauf gucke, habe ich jetzt persönlich noch keine Sorgen, dass wir künftig wieder 1-Euro-Shops in Stuttgart besuchen müssen.
Nein, aber man könnte ja mit dieser Immobilie, es könnte ja so sein wie bei der Allianz Arena, ne? Es gehört eigentlich dem FC Bayern, aber es steht halt Allianz Arena drauf, weil man das Gebäude verpachtet jemanden. Wäre auch ganz nett.
Absolut. Das ist ja mal eine schöne Sache, dass man die Einkaufstempel, warum ist man da nicht drauf gekommen? Ne? Das Bräuninger, gerade in, ne, das Porsche-Kaufhaus, powered by Bräuninger, oder umgekehrt.
Genau. Weil sonst hat man immer den Fehler gemacht und hat es, wir kommen ja später zu dem Thema nochmal, immer irgendwie City Point genannt, was niemandem was sagt. Und jetzt könnte man natürlich da absolut mal was völlig anderes mit reinbringen. Genau, Porsche oder Bosch, ja.
Ja, und das, da kann man, das ist in Stuttgart ja so. Die spielen ja alle zusammen in den gleichen Clubs, Tennis, Golf und Kart. Das heißt, du musst ja nur zu Bosch, Porsche und Mercedes gehen und sagen, wer will's denn haben, ne? Und schon, zack, eine Bieterspirale nach oben, die kennt kein Ende.
So sieht's aus.
Das ist auch meine Idee.
Das wäre vielleicht die Lösung für die Immobilie. Ansonsten sind wir uns, glaube ich, einig bei dem Thema. Ich würde jetzt mal sagen, nicht diesen Spruch, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ein bisschen vielleicht schon. Es ist aber keine schlechte Nachricht für den Handel. Auch wenn das vielleicht manche so verstanden haben.
Ja, also in der Tat weiß man davon zu wenig bisher, als dass man da jetzt, dass man das qualitativ beurteilen möchte. Also deswegen, wir sollten das quasi achtsam informatorisch begleiten, nicht wertend so wirklich, weil wir es tatsächlich nicht wissen. Und wir machen einfach eine Anschlussfolge, wenn wir rausgefunden haben, dass C&A zugeschlagen hat und das Sortiment sich doch verändert. Dann hätte ich doch ein paar Anmerkungen.
Dann hätten wir tatsächlich die berühmten Anschlussfragen, aber die Spezialfolge Immobilien, die drängt sich ja wirklich mehr und mehr auf. Das hatten wir bei KDW schon, das Thema, und Signa und der ganzen Geschichte. Also irgendwie, ja.
Bei wir mir müssen mal einen finden, der sich damit auskennt. Wir müssen mal den Hörern einen, der sich auskennt. Der
möglich. Meldet euch doch mal da draußen, ihr Immobilienhaie. Ja, wir sind die Netten. Ihr könnt mal zu uns kommen und beißt uns nicht, sondern erklärt uns das so richtig. Mir bleiben da Fragezeichen übrig, warum das sein muss. Das sage ich ganz ehrlich. Aber wenn du sagst, wir können da eigentlich ein bisschen entspannt drauf gucken, dann bin ich beruhigt. Beim zweiten Thema ist ein ähnliches Thema, nur werden da im Moment keine Immobilien verkauft, sondern Brands und Marken innerhalb der Familie. Es geht um ASOS und den Verkauf von Topshop. Ja, warum ist es in der Liste? Also es ist ja seit einiger Zeit das Thema bei nicht wenigen Experten in der Branche, dass ASOS als heißer Kandidat zur Übernahme betrachtet wird. Und da fragt man sich dann schon, okay, woher kommen immer wieder diese Gerüchte? Wann passiert's denn? Was ist da dran? Persönlich habe ich da Interesse dran. Ich habe aufgrund meiner Rolle bei Tradebyte relativ viel mit UK zu tun und mit dem Markt dort. Und da merkt man dann schon, wenn man viel auch vor Ort ist, was ASOS auch für eine Bedeutung hat für den normalen Käufer, für die Consumer da. Es ist einfach ein großer, bekannter Name, bei dem man wahrscheinlich seit Jahr und Tag bestellt für sich, für die Familie und so weiter. Und wenn da jetzt irgendwie was passiert, wird man vielleicht ein bisschen nervös, so ähnlich, wenn man sich vorstellt, als wenn es bei uns bei Quelle vor 20 Jahren plötzlich geheißen hätte, Pleite. Achso, also, warte mal.
Achso, ja, stimmt. Ja.
Naja, auf jeden Fall haben sie Topshop verkauft und hab da mal jetzt die Zahlen mal recherchiert. Also 75% haben sie an Heartland veräußert. Das sind ungefähr 135 Millionen Pfund, 160 Millionen Euro. Die Frage ist natürlich auch hier, will man damit vielleicht die Bilanz bereinigen und dann Argumente sammeln gegen eine Übernahme, weil man am Ende des Jahres besser dasteht, als alle annehmen? Fragezeichen, ja. Topshop, muss man vielleicht auch dazu sagen, ist bei uns nicht so bekannt, ist aber in UK schon eine Nummer für Women's Fashion. War auch nicht immer so, war so eine biedere High Street, so ein Filialist in den 60ern, hat eine sehr viel längere Geschichte schon, aber ist dann in diesem Cool Britannia Spice Girls 90er, 2000er wirklich zu so einem Aushängeschild geworden und hat sozusagen die biedere High Street verlassen und ist in die Jugend und in die junge Kultur reingekommen. Ist schon eine Marke, mit der man wuchern kann. Also Topshop, Topman gibt's auch. Gibt's große Filialen in den großen Städten, auch ziemlich cool. Und das gibt man dann her, nachdem man es, glaube ich, erst vor wenigen Jahren übernommen hat, so als große Akquisition für die Zukunft. Ja, und da fragt man sich dann schon immer, jetzt ist es auf einmal weg. Und da geht's also offensichtlich um die Kohle. Man gibt aber wirklich einen starken Treiber in der, sagen wir mal, Markenbindung zur Familie ASOS damit auf. Finde ich schon schwierig.
Also erstmal Glückwunsch an den, der sich diesen Markennamen ausgedacht hat. Topshop ist natürlich Bombe. Das hätte Pep Guardiola machen können, bei dem auch mal alles top.
Ja.
Aber weg von der Namensfindung. Also zum einen glaube ich ja, dass Heartland und die Bestsellergruppe recht eng beieinander sind. Also ist ja quasi in beteiligte Hände gegeben worden. Also ist ja quasi nicht weg, sondern ist jetzt halt nur jemand anders. Deswegen würde ich das gar nicht so stark sehen, sein Grund und Joint Venture. Jetzt mit ASOS, die ja noch 25% haben, vielleicht haben sie ja plus eins, dann können sie die ganz schlimmen Dinge verhindern. Aber Spaß beiseite, macht es natürlich nicht in diesen Größenordnungen. Was ich eher spannend finde, weil man kann in der Tat diskutieren, okay, was heißt denn das jetzt Übernahmen? Ne? Also wer will sich gegen eine Übernahme wehren? Also Übernahmen sind ja in der Regel keine Raubritterzüge, sondern es gibt einen Verkäufer und der kriegt eine Summe, die ihm gefällt und dann verkauft er das oder lässt es halt bleiben. Also von daher ist ein bisschen die Frage, wie schlimm ist denn das eigentlich? Und wenn man jetzt vor einer Übernahme stünde. Ne? Aber das ist sicherlich nochmal ein anderes Thema. Das zweite ist die Frage, warum in drei Teufels Namen kauft man überhaupt Marken? Wir erleben das ja immer wieder, auch Brands, die jetzt vor der Insolvenz stehen oder sich in der Insolvenz befinden. Was ist eigentlich eine Klamottenmarke, muss man sich ja mal die Frage stellen, die dann diesen Wert entwickelt und was kauft man denn da eigentlich? Ne? Denn wenn man ehrlich ist, ist ja eine Marke kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Also was macht eine Marke aus? Ne? Du brauchst die Eingebung eines Designers, die hoffentlich besser ist als die Eingebung die Menschen sozusagen, die sich Topshop ausgedacht haben. Tateinheit mit talentierten Finanzern, die wissen, was sie tun, das ist schon schwierig. Relativ geringe Abenteuerlust bei Strategen, dass du eine Marke langfristig entwickeln kannst. Und dann brauchst du neuerdings noch einen visionären Digitalexperten, der die Marke in die Zukunft führt. Alles vier gleichzeitig in einem Homeoffice, das ist schwierig. Das heißt, das ist etwas, was es eigentlich kaum gibt. Das heißt, der Wert dessen schwankt sehr, sehr stark mit ganz, ganz wenig Faktoren. Das ist in der Regel dann die Begehrlichkeit, also ein bisschen Markenimage, dass deine Marke nicht von Leuten getragen wird, die du nicht willst, oder dass sie positiv aufgeladen ist, dass aber dann auch die Kollektion passt und so weiter. Und das sind ja Dinge, die sind eigentlich so fluid, auch mit den Leuten, die da stehen, die Lage der Läden, die du hast. Das ist aus meiner Sicht, ist eine Marke zu kaufen tatsächlich ein relativ luftiges Asset. Denn du kannst es machen, dann gehört ja die Marke, aber die kann nach 3 Monaten nichts mehr wert sein, weil wir hatten neulich den Fall bei irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, welche Marke das war, immer das Moschino, da ist, wo der Designer verstorben ist. So. Da, wo ich sagen würde, das ist ja viel mehr Pech und exogenen Schock kannst du gar nicht haben, aber dann ist der weg. So. Und was machst du denn dann? Wen holst du denn dann wieder? Ist der auch in der Lage, das gut zu machen? Oder du hast eine Kollektion, wo du denkst, der Markt geht in die Richtung große Prints. Ist aber nicht so. Und dann stehst du da und hast deine Klamotten vollgeballert, die kauft keiner mehr. Und dann sitzt du da auf Millionen Euro an Ware, die keiner kauft. Und dann ist so eine Marke auch relativ schnell, weil das ist ja im Grunde ein Heißluftbeschleuniger, ne? Es kommt sozusagen Ware, die wird gegen Geld dann getauscht, dann ist das wieder weg. Und dann geht's in der neuen Saison aufs Neue los. Also da wirklich nachhaltige Assets aufzubauen, kriegst du eigentlich kaum hin. Und deswegen frage ich mich, warum man sich überhaupt eine Marke kauft. Und dann würde ich sagen, ja, dann bin ich wieder bei dir. Wahrscheinlich umschiften, die übernehmen die Marke, geben Geld rein, stärken die Cash-Situation. Vielleicht haben die bessere Möglichkeiten, weil sie dann dichter an so einem Produzenten wie Bestseller sind, so eine Marke auch zu führen, als es jetzt ein Händler kann, muss man auch ehrlicherweise sagen. Von daher, man kann sich da schon einen gewissen Sinn reinkonstruieren.
Aber ist es nicht einfach Teil des makroökonomischen Spiels, dass du sagst, da ist eine Marke, die hat irgendwas, Design, bestimmtes Genre, bestimmtes Klientel, das sie bedient, weil die Kultur gerade in die Richtung geht, ob das jetzt Hippie-Klamotten waren in den 60ern oder Schlaghosen oder dann Rave-Klamotten in den 90ern, wo es bestimmte kleine Brands gibt, die aus bestimmten Faktoren, die vielleicht auch nicht immer steuerbar sind, American Apparel fällt mir da ein, wenn du dich erinnerst, Anfang der 2000er, absolute Kultmarke, die ist jetzt nicht in was anderes aufgegangen, die haben sich dann selber zerstört aufgrund des wahnsinnigen Gründers und CEOs. Aber dann läuft es 5 Jahre, 10 Jahre richtig gut mit einer Marke, weil du in einer bestimmten Phase was richtig machst. Aus den 4 Komponenten vielleicht als Marke, die du ja schon bezeichnet hast. dann geht's dir vielleicht mal nicht so gut. Aber du hast immer noch einen Kundenstamm, du hast irgendwann noch vielleicht einen coolen Designer, aber deine Finanzabteilung, die hat irgendwie den Überblick verloren. Und dann kommt jemand wie ASOS daher oder Zalando oder Walmart, keine Ahnung, und sagt, nee, wir finden euch so cool, wir nehmen euch, also der Grund, so eine Marke dann in sich aufzusaugen, der ist mir schon klar. Dass dann natürlich da viel verloren geht von der Credibility und wie das dann immer so ist, ist auch klar, aber das trägt sich wahrscheinlich dann schon noch eine Weile und könnte, wenn nichts schief geht, auch ein fester Bestandteil von so einem Konsortium oder Konglomerat werden. Also es schließt sich ja erstmal nicht per se aus, weil die einfach attraktiv dastehen und vielleicht Hilfe brauchen, einmal finanziell, einmal vielleicht organisatorisch, jetzt in der Digitaltransformation vielleicht durch digitale Infrastruktur, man sagt, oh, da sind wir ganz gut aufgehoben in der und der Group. Das finde ich jetzt erstmal nicht falsch, sich das dann auch anzueignen als Händler oder als größere Gruppe.
Ja.
Weil du fragst, warum, ne?
Ja, also klar, ich meine, als sie das gekauft haben, ging es, glaube ich, ASOS auch relativ gut. Also ist ja auch dann aus einer Position der Stärke heraus. Die Frage ist halt immer, wie du es integrierst, ne? Und wenn ich weiß nicht, was sie damals bezahlt haben, ich glaube, war ein Tick mehr als das, was sie jetzt bekommen. Mhm. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, du hast das eben so schön gesagt, was war das, 160 Millionen Pfund oder was war das? 160 Millionen Euro.
Genau.
Also nur, dass man mal eine Einordnung bekommt. Angenommen, du schaffst es als Marke, eine Rendite von 10% zu erwirtschaften, dann muss diese Marke, also wenn sich dieser Verkauf in sich tragen soll, mal eines Tages, muss ja irgendwann mal diese Investition zurückspielen, dann müsstest du schon mal bummelig, und die Rechnung wird natürlich jetzt nicht ganz, selbst wenn sie mathematisch richtig ist, innerlich nicht ganz richtig, 1,6 Millionen Euro Umsatz machen unter dieser Herrschaft, kumuliert, damit du das wieder zurückholst. Und da fragt man sich schon, what? Also, wie willst du das schaffen? Wie führst du es, dass du es schaffst? Und dann kann man mal sagen, nein, dann spielen wahrscheinlich andere Beweggründe eine Rolle, dann sind das irgendwie Markenkontakte, Herstellerkontakte, Image aufladen und so weiter. Also die Monetarisierung erfolgt dann eigentlich über andere Themen. Und deswegen kann das auch kurzfristig mal gut sein. Ich kenne eigentlich, weiß nicht, ob es dir einfällt, irgendeinen Händler, wo du sagst, dem gehört eine richtig coole Marke noch on top. Es ist ja auch ein anderes Geschäftsmodell, eine Marke zu führen, ne, oder ein Handel. Also der Handel macht Eigenmarken, weil er das sozusagen, weil er sehr rentabel untere Preisklassen dann abdecken kann. Also jetzt nicht sozusagen nominal untere, aber im Vergleich zu den teuren Marken, die dann so ähnlich sein sollen. Und da kannst du Marge erzielen und das ist auch völlig in Ordnung, aber eine tatsächliche Marke zu führen als Händler, ich hatte mal einen Kollegen, der hat immer gesagt, du kriegst halt genauso viel Aufmerksamkeit vom Investor, wie viel Geld er drin hat, ne? Und wenn das halt irgendwie 10% seines Deals ist, dann hast du auch 10% seiner Zeit, logischerweise. Und das heißt, du musst dann, wenn du sowas machst, eine Marke dann sehr, sehr gut entweder integrieren oder andocken an die Systeme, dass sie weiterhin sehr, sehr gut funktioniert. Und natürlich ist das dann eine Spielmasse, wenn es mal nicht so gut läuft, die dann auch abzustoßen. Und dass jetzt jeder Online-Händler nach Corona Schwierigkeiten hatte, kann man auch ASOS nicht vorwerfen. Das ist einfach genauso wenig, wie man ihnen zugutehalten kann, dass es während Corona gut lief. Waren ja alle zu Hause. Ja. Von daher, also ich kann diesen Move verstehen. Ich warne nur davor, wenn jetzt Händler draußen sitzen und sagen, Mensch, das ist aber eine super Idee, eine Modemarke zu kaufen. Wird man mal sehr, sehr genau, aber in der Regel kaufst du vor allem den noch vorhandenen Warenbestand. Und der ist jetzt auch nicht der frischeste, der in der Regel, wenn er da schon ein bisschen liegt.
Okay. Das nehme ich so total an als Erklärungsmodell.
Nimmst du zur Kenntnis?
Nee, finde ich gut. Also es bleibt spannend, wie es mit ASOS weitergeht, was das jetzt auch bedeutet. Da werden wir sicherlich noch das ein oder andere hören. Und da
man kann übrigens, wenn ich das noch ergänzen darf, auch argumentieren, dass man übernommen werden möchte und deswegen das Geschäftsmodell ein bisschen streamlined, aber den Preis nach oben treiben möchte, weil man mehr Cash hat. Kann auch sein.
Das hätte ich jetzt auch noch sagen wollen, aber du warst schneller mit deinem Aufschlag. Ja, jetzt kommt nur noch der Return und der Return heißt, das war das Thema Nummer 2. Wir werden sicherlich über ASOS nochmal sprechen. Das bleibt spannend. Wir kommen zu Thema Nummer 3. Ein Thema, das uns auch eigentlich begleitet, seit wir hier auf Sendung sind. Das Thema, wir nennen einfach das Thema Temu, ja, mit Thema. TH. Temu anstatt Thema. Und ich nehme das jetzt nur als neuerlichen Aufschlag nach deinem Aufschlag und du musst jetzt retournieren. Es ist passiert. EU-Händler können jetzt dort verkaufen. Aber was heißt denn das jetzt eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das völlig offen ist. Also es gibt sozusagen den faktischen Teil. Was heißt das? Ja, man kann sich als Händler registrieren lassen, muss man sagen. Das ist also ist ja ein Invitation only. Also du kannst jetzt nicht sagen, Mensch, ich mache eine Strickerei auf, melde mich kurz an und verkaufe Pullis. So geht's nicht. Sondern du musst schon eingeladen werden.
Ich kann gestrickte Pullis nicht für 5 Euro verkaufen. Das geht nicht.
Das kommt drauf an, wen du stricken lässt, würde ich sagen. Aber bei deinen, ich glaube, so wie ich dich einschätze, 8 bis 9 Euro wert haben die schon. Ja? Plus Versandkosten. Plus Versandkosten.
Komm immer drauf.
Also es ist in der Tat ein ganz spannendes Modell, weil das ein Modell ist, wo auch Temu der Verkäufer ist, die auch hinter den Verkaufspreis bestimmen, die da sehr aktives Pricing gestalten. Aber das ist natürlich das Faktische, das kann man nachlesen. Das ist, glaube ich, für uns nicht so spannend. Die Frage ist ja tatsächlich der Bedeutung. Ne? Also wenn wir jetzt philosophisch werden in unserem kleinen Literaturclub, dann haben wir ja ein paar Beteiligte. Wir haben Temu, wir haben andere Marktplätze, wir haben Händler und wir haben Marken. Und wir haben den Kunden, den vergisst man gerne in unserem Business, ja, den gibt's natürlich auch noch. Fangen wir mal mit Temu an. Ich glaube, dass es für Temu bedeuten kann, eine gewisse Legitimation in der öffentlichen Debatte zu bekommen, wenn du dort auch eben, wie schon passiert, Adidas und Nike-Klamotten halt findest. Dann bist du ja nicht mehr der Billigramsch aus China, sondern der Billigramsch aus Vietnam und Herzogenaurach, weil da natürlich auch nicht die neuesten Produkte zum hohen Preis verkauft werden, sondern andere Produkte. Aber das legitimiert letzten Endes ein Stück weit, was du tust. Dein Angebot wird attraktiver. Die Kaufstätte wird aufgewertet. Du kannst andere Käuferschichten ansprechen, die eben noch gesagt haben, die sind sozusagen der Beelzebub. Ja, wurde, und jetzt wird der mit dem Teufel ausgetrieben, mit EU-Händlern, die Grauware verkaufen. Und du hast natürlich ein Stück weit ein bisschen bessere Customer Experience, weil du eben auch Markenartikel findest. Also das heißt, macht für Temu schon Sinn.
Darf ich da kurz einhaken? Weil du hast mir beigebracht, dass dieser Marktplatz auf einem Reverse-Auction-System basiert. Mhm. Und das heißt ja, wie du schon gesagt hast, Temu macht die Preise und man gibt einen Basispreis an als Händler, als Marke. So. Mhm. Aber Temu kann dann auch sagen, okay, Adidas-Schuh, Basispreis 35 und die machen dann 7,95 draus? Das kann doch nicht sein.
Also, das kann sein. Das wäre jetzt in meiner Welt einer Gewinn- und Verlustrechnung der zweitschlauste Move. Dann würden sie diesen Kunden sehr teuer einkaufen. Ja. Ich sage das aber bewusst vorsichtig, weil ich das durchaus für nicht unrealistisch halte.
Wegen der Wirkung, dass man sagt, hey, erstmal 10.000 von diesen Schuhen in einer Minute verkaufen, weil die jetzt für 7 Euro rausgehauen werden.
Zum Beispiel. So, das ist dann, früher hätten wir gesagt, Gutscheine rausballern. Heute würden wir sagen, intelligente CRM-Maßnahme. Aber das kann passieren. Ich glaube, dass wenn Temu antritt, um mal Geld zu verdienen, dann würden sie eher sagen, ich gebe dir 35, aber ich weiß, weil ich schlau bin, dass man diesen Schuh tatsächlich hier mit guten Maßnahmen für 55 verkaufen kann. Und wenn ich das schaffe, lieber Händler, dann ist das ja meine Leistung und nicht mehr deine. Also behalte ich das auch.
Okay.
Und wichtig ist auch, dass Temu sozusagen der rechtliche Verkäufer dann der Ware ist, ne? Und nicht der Händler. Also auf Amazon ist ja dann der Verkäufer und bei Temu ist dann Temu der Verkäufer und eben nicht der Sortimentsanbieter, wenn man so möchte. Und das ist einfach ein spannendes Modell. Das gibt dem Kunden oder dem Händler eine gewisse Sicherheit, wenn er Preise einstellt. Da kann er sozusagen ein bisschen spielen, kann dann gucken, wie es funktioniert. Da wäre jetzt sozusagen ein Pro-Tipp von mir, dass ich, wenn ich denn da Sortimente einstelle, ich mir die Verkaufspreise sehr, sehr genau anschaue, wie Temu das macht und was da passiert, um zu lernen, in Klammern, was auch immer. Aber das würde ich mir schon angucken und das jetzt und nicht nach 3 Jahren sozusagen interessiert mal raufgucken, was passiert ist, sondern mir das jetzt sehr, sehr genau angucken.
Aber jetzt hat das ja sicherlich, also ich meine, fair enough, für Temu ist das natürlich alles total großartig. Ja? Wollen wir das mal in Abrede stellen, dass es einfach auch mal halt ein normaler Marktplatz ist, im Grunde, und die sich natürlich freuen, wenn es da vorangeht. Also ich sage das jetzt mal so salopp.
Ja.
Aber der Impact für die Branche und andere ist natürlich immens. Also da gehen jetzt Türen auf, total, die vorher noch gar nicht mal, die waren noch nicht mal beim Architekten eingeplant.
Absolut, absolut. Wo man auch dachte, dass eine solide Wand steht.
Richtig. Ja,
und keiner durchkommt und jetzt pfeift's kurz rein und der Sturm wird kommen und dann ist die Tür auf. Ja. Das ist sicherlich so. Und ich glaube, dass wenn man sich jetzt Otto anguckt oder Amazon hat da ja schon drauf reagiert. Die haben ja in Amerika, wo man sagen muss, also Temu ist ja jetzt nicht ein Marktplatz geworden. In Amerika gab's den schon. Hat Amazon reagiert und günstige Produkte in der Provision deutlich gesenkt, um einfach wettbewerbsfähig zu bleiben. Da bin ich mal gespannt, wie sie hier drauf reagieren, wie Otto darauf reagiert, erfahren wir in wenigen Minuten vor der Werbung. Hat jeder andere Strategien. Aber genau wie du es gesagt hast, du hast das gerade so gesagt, ja, es ist auch ein normaler Marktplatz, ne? Also es gelingt dann sozusagen, das Narrativ zu verändern von, das ist Billigschrott aus China. Naja, jetzt sind es ja deutsche Läger, deutsche Produkte, ne? Und auf einmal ist sozusagen die chinesische Näherin in ihrer Dunkelkammer nicht mehr relevant für uns, um die wir uns sorgen, sondern jetzt sorgen wir uns um Otto und den deutschen Handel. Also so schnell geht's dann, dass man sich auch anguckt, wer ist jetzt eigentlich der Leidtragende von dem Modell. Jetzt muss man bei Letzterem sagen, das ist dann halt schon fairer, also freier Wettbewerb irgendwo, ne? Also wenn ich es schaffe, sozusagen Händler dazu vereinen und Kunden kaufen da und wir reden nicht mehr über Importe von Produkten, die den Regularien hier nicht entsprechen. Wir reden nicht mehr über günstige oder das Vermeiden von Steuern. Dann gehen den Leuten wie mir, die auch das anprangern, dann die Argumente aus für diesen Teil des Geschäftes, weil man sagen muss, ist halt so. Man kann höchstens argumentieren, naja, das haben sich halt auf eine Weise erkauft, die jetzt nicht gut ist und die man auch anprangern muss. Aber für Temu als solches kann das funktionieren. Es sei denn, das Image von Temu ist, du kriegst die Dinger dort alle extrem günstig. Also die Frage ist ja, was passiert? Das ist für mich eine der Gretchenfragen. Was passiert, wenn Temu das Image verliert? Ich krieg dort alles sehr, sehr günstig. Mhm. Und unterscheiden sie sich denn dann noch von einem Amazon? Oder hat man dann doch das Gefühl, dass man dann lieber bei dem Händler auf Amazon kauft oder bei Otto oder bei einem Zalando oder Zalando Lounge oder zu Best Secret geht, wenn man günstige Produkte haben möchte? Das ist ein bisschen die Frage, aber ich habe das dumpfe Gefühl, ich würde immer noch auf Temu eher wetten als auf das Gegenteil.
Ja, weil du hast schon recht, weil wenn wir ja eins beobachtet haben in den letzten Jahren ist, dass wenn die Preisrange sehr weit auseinander geht auf einem Marktplatz, dann die Frage, warum gehe ich da hin, natürlich immer schwerer zu beantworten ist. Also wenn ich, das hat man beim Thema Amazon auch schon ein paar Mal, dass das schon für manche Marken ein Problem ist, wenn es da 1-Euro-Sachen gibt oder 1-Cent-Sachen, wie das Regengeld.
Absolut. Ja.
Und dann aber auch plötzlich ein Markenshop aufgemacht wird und da sozusagen dieses Qualitätsding gespielt wird. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber wenn es auf einem Marktplatz, der für eine Sache bekannt ist, wie jetzt Temu in dem Fall für billige und für günstige Preise, für Sachen, die man sonst so nicht bekommt, dann kann das natürlich für den Grund, warum ich da jetzt dann jeden Tag drauf schaue, auch wenn die mit ihren Gamifications und so weiter das fortführen und noch intensivieren, vielleicht ein Problem sein. Aber vielleicht sind die auch einfach so dem enteilt in der nächsten Stufe des Marktplatz-Universums, dass das gar keine Rolle mehr spielt unter Umständen.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass bei Marktplätzen das Sortiment ja zunehmend zu einer Art Commodity wird. Du gehst ja nicht dahin, weil du weißt, dass es dort ein tolles Sortiment gibt, sondern weil die Chance hoch ist, dass du das da findest. Aber vor allem, weil du zum Beispiel weißt, ich zahle da keine Versandkosten, kommt morgen, meine Zahlungsdaten habe ich hinterlegt, ich muss nur auf Kaufen drücken. Also das ist sozusagen das Kauferlebnis als Convenience, eigentlich der Kernauslöser, irgendwo hinzugehen, in der Hoffnung, dass du ohnehin das findest, was du möchtest. Da weiß ich jetzt fairerweise nicht, wie Temu da jetzt gegenüber Amazon irgendwelche Vorteile genießt. Können sie ja Stand heute noch gar nicht mit den Produkten und den Lieferungen. Das wird schon spannend, aber ich glaube schon, dass es eben für Händler und Marken eine Möglichkeit bietet, wahrscheinlich eher für Händler, mit Restanten zu arbeiten, Dinge abzuschleusen, wo du heute irgendwo Paletten bauen musst, um sie zu TK Maxx zu schieben. Die kannst du dann wahrscheinlich recht gut bei Temu verkaufen. Die für mich spannende Frage ist, wie sich das Verhältnis zwischen Brands, also erstmal würden Brands da irgendwann mal selber hingehen, ne? Also geben sie auf und verkaufen auf Temu. Das ist ja, muss man sagen, weil damit gibst du eigentlich einen Status als Marke auf, wenn du da wirklich hingehst zunächst. Und das Zweite ist, wie verändert sich das Verhältnis von Marke zu Händler, wenn jetzt Adidas aufwacht und sieht, Händler XY verkauft meine Ware auf Temu. Ne? Auf das nächste Lieferantengespräch bin ich gespannt. Ne? Also nicht, dass der Händler das nicht darf, der darf das. Aber Adidas hat ja keinen Zwang, mit diesem Händler Geschäftsbeziehungen zu führen. Und da bin ich sehr gespannt. Und dann kommt, glaube ich, das, was wir so in den Nullerjahren auch bei eBay hatten, Graumarktimporte und wo kriege ich eigentlich diese Schuhe her, um da zu verkaufen. Das wird ganz spannend sein, glaube ich, das zu sehen. Ich glaube, dieses Preismodell von Temu, dass du quasi deinen Preis garantiert bekommst und das ist ja sonst keine Provisionsgebühren, das ist einfach das Modell. Temu nimmt sich sozusagen statt einer Provision den Aufpreis. Das kann für viele schon interessant sein. Und gerade in der jetzigen Phase, wo ja ohnehin sehr viele dahin dümpeln, kann das natürlich ein Sirenengesang sein, wie wir deutschen Lyriker sagen, dass du eigentlich nicht willst, aber musst.
Schön. Schön hast du das gesagt mit dem Sirenengesang. Ich fand vor allem auch das Wort Abschleusen gut. Es ist ja in der aktuellen Lage auch im Hochwasser ein Begriff, der vielleicht ganz interessant ist.
Auch im Hochwasser.
Ja. Im anderen Zusammenhang. Waren Abschleusen, finde ich, irgendwie habe ich noch nicht gehört. Temu, auch das wird uns weiter beschäftigen. Die Öffnung ist natürlich ein großer Schritt. Wir haben das jetzt versucht zu erläutern, was das für einen Einfluss haben könnte. bleibt spannend, wie sich es wirklich entwickelt.
Spannend. Wenn ich, darf ich eine Sache noch ergänzen?
Du darfst
aber. Ich habe in der Recherche bin ich auf einen Artikel gestoßen, wo das auch erläutert wurde, und der Autor oder die Autorin dieses Artikels hat einen fatalen Fehler begangen. Und zwar hat sie mit der Kollegin gesprochen von Temu, um sich das erklären zu lassen. Und hat gesagt, wenn einer Interesse hat, ich stelle gerne den Kontakt her. Und das war ein Fehler, weil unter die Kommentarspalte ließ sich ins Endlose scrollen. Ich will, ich will, ich will. Also der Bedarf an der Kaufstätte Temu für Warenanbieter jedweder Art ist scheinbar sehr groß. Mir ist klar, dass das nicht repräsentativ ist. Aber wenn man weiß, wie viele Menschen sonst kommentieren unter Artikeln, wenn es um E-Commerce geht, fand ich das schon sehr beeindruckend.
Ja, das ist auch keine Überraschung. Das ist halt irgendwie wie sagt man auch so schön, Sirenengesang ist das eine, aber die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist eine andere schöne deutsche Phrase. Und das ist Temu natürlich gerade mit allen, in alle Richtungen, ne? Also Bashing und vielleicht auch im Geheimen so ein bisschen wünschen, dass man da endlich mitmachen kann. Insofern ist mir das völlig klar, dass da die Leute sofort draufspringen.
Ja. Oink,
oink. Oink, oink. Kommen wir mal von Temu zu Thema Nummer 4, über die Hintertür zum anderen Großen, nämlich die Hintertür zu Amazon. Und ich überlasse dir da das Feld. Ich sage nur so viel. Es geht um das Thema Amazon-Aggregatoren. Das hätte ich gerne nochmal erklärt im Zusammenhang mit dem Aufhängerthema SellerX, weil für mich klingt es verdächtig nach einer antiken Frauenarmee, aber das stimmt, glaube ich, nicht. Da steckt was anderes dahinter. Und Marcel, du als Ex-Aggregator kannst da sicherlich mehr dazu sagen.
Als Ex-Aggregator. Ja, Hauptsache wenigstens nicht Aggressor. Ja, was ist ein Amazon-Aggregator? Ich gebe zu, als das Thema mal aufkam vor ein paar Jahren, war ich auch geschockt. Ne? Also für den Hintergrund, die mich nicht kennen, mit HeyConnect, da haben wir uns auch Aggregator genannt. Also jemand, der Marken aggregiert und im Rahmen einer Wertschöpfungskette auf Marktplätzen verkauft. Man könnte also sagen, so eine Art Vertriebsaggregator für Marktplätze, wo wir dann unter anderem ja auch sehr eng mit Tradebyte zusammenarbeiten, um das technische Thema zu lösen. Das ein Amazon-Aggregator funktioniert ein bisschen anders, aber das Grundprinzip ist das gleiche, und auf das Grundprinzip würde ich auch gerne eingehen, weil SellerX das Thema ist sozusagen, und da gab es jetzt den Satz mit X, nämlich, dass sie eigentlich hätten versteigert werden sollen, das Wort mit X in dem Falle, sie hätten versteigert werden sollen von einem Kreditgeber der Firma BlackRock, die den Kanzlerkandidaten jetzt stellt. Und
genau, wir haben einen Ruf wie Donnerhall, ne? Also
ja, wie ein Rock, ja. Und die haben dieser Firma SellerX einen Kredit gewährt, so wie ich das verstehe. Ich hoffe, ich habe das richtig interpretiert, und müssen sich offensichtlich das Recht haben einräumen lassen: wenn ihr den Bums nicht bedienen könnt, dann können wir euch quasi liquidieren und uns das als Sicherheit hatten, sozusagen, um sich das Geld wieder zu holen, haben dann damit gedroht, die Firma zu versteigern. Und das hat als Druckmittel offensichtlich so gut funktioniert, dass sie es nicht machen mussten.
So, also es ist, und man muss jetzt vielleicht noch dazu sagen, warum das auch so Newswert hatte und hat. Das ist ein Einhorn, ne? Das ist ein deutsches Unicorn. In der Bewertung sind die irgendwie auf 1,1 Milliarden gesprungen. War das vor einem Jahr oder erst vor kurzem? Und deshalb auch diese hohe Aufmerksamkeitswert, weil man gedacht hat, so, oh, da ist mal wieder eine Geschichte aus Deutschland, die richtig durchknallt. Ja.
Ja. Genau. Ist ja auch nur ein Klon einer amerikanischen Firma, Trasio. Also ist auch nicht super innovativ. Ich sage mal, die Firmenbewertung korrelierte nur ganz bedingt mit den Umsätzen, was ich so gelesen habe. Was auch fair enough ist. Also es gibt für innovative Modelle, musst du nicht Umsatzfaktor 1, ist mir schon klar. Aber das ist für mich auch nochmal ein relevantes Thema, ne? Also, wäre sicherlich mit Leuten, die sich da profunder auskennen als ich, nochmal ein interessantes Thema, um auf die Frage einzugehen, ob Kapitalgeber grundsätzlich wie ein Kindergarten funktioniert oder ob es da auch sozusagen seriöse Dinge zu betrachten gibt. Aber das soll gar nicht unser Thema sein, weil da bewegen wir uns auf Glatteis.
Auf schwarzen Felsen.
Auf ganz schwarzen Felsen mit Tau überzogen, würde ich sagen. Da rutschen wir ab. Also. Aber die spannende Frage ist ja, was macht eigentlich ein Aggregator? Und das, was, so ich das verstanden habe, in diesem Geschäftsmodell eigentlich funktionieren soll, ist, dass du sagst, naja, da draußen gibt es relativ viele erfolgreiche, semi-erfolgreiche bis sehr erfolgreiche Amazon-Händler, die in einer Nische sehr, sehr gut sind und die natürlich eine Wertschöpfungskette haben vom Einkauf, Design, mit Glück Branding und dann eben sehr, sehr gut in der Vermarktung auf Amazon sind. So. Und es gibt in der Ökonomie einen schönen Leitsatz, Economies of Scope, also das Nutzen von Verbundeffekten. Und da kommt auch sozusagen dann die Parallele zu dem, was wir gemacht haben, dass Unternehmen, gerade im digitalen Business, der Annahme unterliegen, dass du eine Wertschöpfungskette, wenn du die für einen Partner machst, kannst du sie quasi mit unterproportional steigenden Kosten auch für mehrere machen. Man könnte sagen, für X Partner machen. Vielleicht kommt auch da das X her. Das heißt, ich habe dann hinterher eine Einkaufsorganisation, die dann halt für 20 bis 30 Marken sourced. Ich habe eine Digital-Unit, die den A-Plus-Content erzeugt für meine 30 Partner. Und es ist vollkommen logisch, dass das natürlich günstiger sein muss, als wenn jeder das alleine macht. Also das ist sozusagen vom Glaubenssatz her völlig unstrittig. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man damit eine erfolgreiche Investoren-Story erzählen kann, weil das haben wir auch gemacht. Also das ist natürlich, macht allen Sinn der Welt. Ne? Ich habe immer, mein Vergleich war immer, jetzt kann jede Marke kann den Elbtunnel selber nochmal bohren oder du hast einen, der ihn quasi wie ihr gebohrt habt, wir betreiben ihn, aber da können ja mehrere LKWs durchfahren. Ne? Und wir stellen halt nur sicher, dass es zwischendurch keinen Unfall gibt, sich auf der anderen Seite ankommen und also Ware hinschicken und Aufträge wieder zurückschicken. So, das heißt, das macht allen Sinn der Welt. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum klappt das denn eigentlich nicht? Oder gibt es sozusagen neben makroökonomischen Effekten wie billiges Geld, das gibt's jetzt nicht mehr, es gibt keine Anschlussfinanzierung mehr, kollabiert, obwohl das Geschäftsmodell eigentlich funktioniert, auch das kann ja sein, gibt es Gründe, warum das nicht funktioniert? Das ist eigentlich das für mich wesentlich Spannendere, weil die Erkenntnis eigentlich ist, dass das ein überschätzter Wert ist. Also ich halte Economics of Scope für einen überschätzten Wert und deswegen ist mir das quasi heute hier so wichtig, weil vielleicht gibt's ja ein paar Leute, die denken, das ist total toll. Ja, die Theorie ist toll, aber in der Praxis sieht es halt dann doch anders aus. In unserem Falle zum Beispiel die Diversifizierung von Marktplätzen. Auf einmal waren Marktplätze hinterher sehr individuell. Ne? Erst vor 7, 8 Jahren waren alle Marktplätze sehr identisch zu bespielen, jetzt sehr individuell. Und wir haben uns ja eigentlich auf Fashion im Wesentlichen konzentriert. Jetzt ist aber Amazon-Aggregatoren, die dann auch teilweise die Firmen wahrscheinlich ein bisschen über Wert eingekauft haben, weil sie das Geld ja hatten, da auch teilweise auf Due Diligence verzichtet wurde. Das heißt, die konnten oft gar nicht wissen, wie arbeiten diese Firmen denn genau? Wo ist jetzt eigentlich der Hebel? Ne? Haben die 20 Leute, die versuchen, 3 Produkte zu sourcen? Ja, das wäre dann einfach, sozusagen das besser zu machen. Aber da kommen ganz viele Firmen, da kommen ja dann Firmen zusammen, die miteinander arbeiten müssen, wo dann der Inhaber im Hintergrund vielleicht noch irgendeine Rolle spielt, der ja im Zweifel gutes Geld bekommen hat und die Zeit am Strand verbringen kann. Ne? Wie ist eigentlich das Management? Wie versuchst du, auf die Kultur einzugehen? Und das sind alles Dinge, die in solchen Prozessen meiner Erfahrung nach kaum eine Rolle spielen. Also wie kannst du das kulturell integrieren? Was sind genau die Prozesse? Ich habe das erst neulich wieder gehört. Über Prozesse haben wir noch gar nicht gesprochen. So, und da denkt man, ja, ist natürlich bumslangweilig, aber das ist alles Entscheidende. Bin ich überhaupt in der Lage, diese Verbundeffekte zu heben? Und meiner Erfahrung nach eigentlich nicht. Die meisten hoffen drauf, dass das funktioniert. Aber die Erfahrung lehrt mich bisher, und ich habe jetzt noch nicht wahnsinnig viele andere Sachen gehört, dass ja schon der Kauf, also ein Unternehmen kauft ein anderes Unternehmen und möchte das in sein eigenes Portfolio integrieren. Wie gut das funktioniert. Also auch schlecht. Ne? Da müsstest du schon immer einen Abschlag auf den Preis eigentlich machen, weil du weißt, ich werde den Post-Merger ohnehin verkacken. Ja? Also, und die wollten hier nun viele Mergers machen.
Bist du, ja genau, das ist quasi ein Dauermerger, weil du ja die ganzen kleinen Händler in dich reinsaugen willst. Für Amazon. Das ist schon interessant, weil wenn du das so erklärst, klingt es wahnsinnig schlüssig und die Hard Facts sind vielleicht total nachvollziehbar, also im Sinne von Prozessoptimierung, die 1:N auszurollen für mehrere Firmen und so weiter. Und die Soft-Faktoren, wie diese Kultur und eigentlich rauszufinden, wo liegt's bei dem einen und bei dem anderen, die sind dann auf einmal das Problem, warum so ein Ding, das wahrscheinlich von absoluten Profis mit echt ausgestattet mit Kohle, dann mit Karacho gegen die Wand gefahren wird, höchstwahrscheinlich, warum sonst sollte es zu so einer Auktion kommen, die dann auch noch abgesagt wird. Das ist schon verblüffend, dass das dann doch nicht ausreicht. Die Frage ist ja, gibt's denn da ein totales Role Model dafür, wo man sagt, das haben die mal durchgespielt und an denen orientieren wir uns, so wie sich Zalando an Zappos orientiert hat oder keine Ahnung. Gibt's da was, wo man sagen kann, okay, das ist die Blaupause hier? Vielleicht. Weil du das amerikanische Original sozusagen auch erwähnt hattest?
Also ist mir nicht bekannt. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Ne? Also ich bin weit davon entfernt, M&A-Experte zu sein und kann da auch nur so ein bisschen aus einer eigenen Erfahrung schildern. Ich glaube, dass es eine Herkulesaufgabe ist, Dinge zu integrieren. Ich kann die Bewertung ein Stück weit nachvollziehen, weil wenn du sagst, das sind Amazon-Händler, die eigentlich schon in sich rentabel sind, Aber jetzt stell dir mal vor, wir würden sozusagen, wir kommen nicht auf 5% Rendite, sondern weil wir es machen auf 20% Rendite.
Und bei jedem.
Ja, also in Tutti, ne? Also
oder für das
gesamte Konstrukt,
Tutti,
ne? Ja, und ja. So, und jetzt überleg dir das mal. Und wenn du mit dieser Rendite unterwegs bist, was meinst du, wie du dann dieses Flywheel, das Aggregatoren-Flywheel ins Laufen bekommst, so? Und ich finde es ja auch okay, dass man das macht, weil die Theorie ist ja richtig. Also ist ja jetzt nichts, dass ich mich hinstelle und sage, die Jungs haben jetzt versucht, irgendwie in Grönland Kühlschränke zu verkaufen, haben wir festgestellt, dass es da eigentlich viel zu kalt ist. Dann hätte ich gesagt, hätte man darauf vorher kommen können. Die Idee ist ja genau richtig. Die Frage ist ja nur, was müsste man eigentlich tun, damit die Firmen, die dann eingekauft werden, vernünftig funktionieren? Auch da wird man sich Gedanken drüber gemacht haben. Es hat aber bisher nicht funktioniert. Das heißt, und man darf ja auch nicht vergessen, wenn das jetzt stimmt, dass BlackRock diese Auktion gemacht hat, um quasi seine Anteile aufzustocken, ist es ja das Gegenteil von, wir glauben nicht mehr dran, sondern sie glauben ja dran. Aber ich glaube, das sozusagen, das muss man auch lernen. Das war vor 150 Jahren, war es völlig okay, dass das erste Flugzeug abgesoffen ist. Ne, und im Brand aufgegangen ist und die Schwarz-Weiß-Bilder kennen wir alle oder die dann 3 Meter hüpfen und dann hat es halt nicht funktioniert. Es ist völlig normal, dass wenn du in ein neues Geschäftsmodell einsteigst, dass du natürlich Iterationsschleifen hast, bis das funktioniert. So. Deswegen, was ich immer nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, wenn man dann so ein bisschen mit so einer Häme drauf guckt, nach dem Motto, naja, ist ja klar, ne, haben sich wieder, das finde ich in der Berichterstattung auch schwierig, dass man sich dann über die beiden Gründer auslässt und die beiden tauchen jetzt auf jedem Artikel auf. Wie so ein Wanted-Sign, ja. Nein, nach dem Motto, nein, also als wäre das sozusagen was Illegales gewesen. Und Trickbetrug, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es nicht war, sondern diese Dinge funktionieren halt dann, wenn man sie sehr, sehr richtig macht. Und man darf auch nicht vergessen, wenn die sehr viele Investoren drin haben, auch da hast du unterschiedliche Zielsetzungen. Das ist keine gemarte Wiese, ne? Da muss man schon ein bisschen Zeit und Hirn investieren.
Da hast du mich natürlich gleich auch damit gepackt, ne? Ich erinnere mich da an die Samba-Brüder und die Berichterstattung, ob das jetzt irgendwie die bösen Jungs wären. Die haben halt auch erstmal ein Business gemacht und haben investiert und haben Firmen gegründet. Und vielleicht ist es auch so ein deutsches Phänomen, dass man dem immer ganz kritisch gegenübersteht, weil es dann irgendwie so Turbokapitalismus ist oder wie auch immer das dann gelabelt wird. Also ja. Da ist man schnell auf dem Wanted-Plakat. Ich finde das.
In Ergänzung, natürlich da trittst du als Gründer irgendwann bullisch auf und sagst, natürlich funktioniert das. Ja klar, du willst Geld einsammeln. Da stellst du dich hin und sagst, also wenn wo Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen, dann wird's Bombe. So.
Ja, ich habe da irgendwie einen Softspot dafür, muss ich sagen. Ich bin ja gar nicht der Typ. So, ich kann so nicht denken und kann auch so nicht handeln, glaube ich. Und niemand will, dass ich sowas mache. Aber ich habe da auch überhaupt keine bad feelings about it. Ne? Ich finde nur dieses Thema an sich, dieses Prozessaggregation, das müssen wir schon nochmal mitnehmen, weil es jetzt auch im Thema Fulfillment und Logistik und in diesem europäischen Cross-Border-Handel ja ein Riesenthema ist. Da geht es ja dann nicht darum, um Firmen aufzukaufen, sondern wie lassen sich Prozesse zusammenlegen. So ein klassisches Beispiel, kann nicht der Lieferant von oder der Ausfahrer von Lieferando nicht auch ein paar Pakete mitnehmen? Das ist ja ein Riesenthema, strukturschwache Gegenden und. Also da müssen wir nochmal drauf schauen, ausgehend vielleicht von zum Thema des Aggregatoren, ja, diesen Kern da mal rauszufiltern. Ja. Ansonsten lassen wir die Seller X mal hinter uns. Gehen wir von der Generation X zur Generation Y. Und die Frage ist da wirklich Y, weil wir kommen zum Otto Provisionsbingo. Punkt Nummer 5. Meine Namensvetter wieder. Irgendwie kehrt da auch keine Ruhe ein. Ich zitiere jetzt mal kurz die Meldung, weil das muss man mal so kurz vorlesen, damit man weiß, um was es geht. Das Versandhaus Otto führt gestaffelte Provisionen für ausgewählte Kategorien seines Marktplatzes ein. Die ab dem 1. Oktober geltende Staffelung richtet sich sowohl nach Produktkategorie als auch nach dem Verkaufspreis der entsprechenden Produkte. Dennoch ändert sich für HändlerInnen, die auf dem Marktplatz Kleidung zwischen 25 und 50 Euro anbieten, vorerst nichts, denn hier bleibt die Gebühr bei 16%. Anders sieht es bei Produkten für unter 25 Euro aus, denn hier steigt die Provision von bisher 16 auf 17%. Kleidung zwischen 50 und 75 Euro wird mit einer Provision von 15% berechnet und für Bekleidungsartikel, die mehr als 75 Euro auf Otto zum Verkauf angeboten werden, 14% fällig. Wir haben ja vor einiger Zeit den Move von Otto, den Boris Edenstein zum übergeordneten Marktplatzchef zu machen, ja ziemlich gefeiert. In erster Linie, weil er einfach ein super Fachmann ist. Jetzt ist ja die Frage, ist das jetzt sein erster Fußabdruck da in dem Konzern? Oder war das schon vorher beschlossene Sache und sitzt jetzt so mit drin, so wie wenn Mats Hummels nach Rom geht und nach 3 Tagen geht der Trainer und jetzt muss man mal gucken?
Ist der Trainer schon wieder gegangen? Hat er den schon rausgemobbt?
Und jetzt pass auf, weißt du, wer jetzt im Gespräch ist? Terzic. Hummels hat jetzt schon gepackt.
Habe ich mir sicher. Ja, das ist, als man ihm sagte, du kannst am Römer fallen, hat er das, glaube ich, falsch verstanden.
Ja, hat er falsch verstanden.
Aber zurück zu Otto. Ja, das ist ein hochinteressantes Thema. Der Kollege ist ja seit Mai da. Es würde mich jetzt sehr wundern, wenn man das vorher beschließt. Man könnte jetzt, ich muss mal aufpassen, dass ich natürlich bei Otto jetzt nicht zu ironisch werde, hab da auch mal gearbeitet und hab da auch eine hohe Sympathie und ich weiß, dass da extrem intelligente Leute arbeiten. Die ist vorausgeschickt. Muss man aber sagen, das ist zumindest mal eine interessante Entwicklung im Provisionsmodell, weil das für mich konterintuitiv ist. Das ist für Otto-Mitarbeiter aber komplett intuitiv. Warum? Weil man sagt, naja, wenn sozusagen der Basiswert der Berechnung sinkt, muss ich ja die Provision erhöhen, weil meine Leistung, diesen Artikel zu verkaufen, ist ja die gleiche. Also wenn ich jetzt sozusagen, ich muss ja unten die Provision erhöhen, damit ich überhaupt Geld verdiene damit. So, das ist also aus einer Einkaufssicht betrachtet eine völlig logische Verprovisionierung. In meiner Welt natürlich nicht, weil ich ja, wenn ich jetzt aus einer Händlerwelt gucke oder Markenwelt gucke, habe ich in der Regel prozentual höhere Kosten bei günstigeren Artikeln. Ne? Weil in der Regel ist das, was du draufschlagen kannst, ist ein Faktor. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein T-Shirt für, was nehmen wir, unter 25 Euro, also sagen wir 24,99 verkaufst, ne? Dann kannst du dir ungefähr ausrechnen, kostet dich als Marke dieses Ding ungefähr 5 Euro. So, du musst das aber noch verschicken, Pick und Pack. Pick und Pack richtet sich zum Beispiel nicht nach irgendwelchen Verkaufsprovisionen und so weiter. Und es gibt ja noch die Mehrwertsteuer. Also du bist ja schon überhaupt nur bei, kann ich gar nicht rechnen, knapp unter 20 Euro netto. Das heißt, du hast überhaupt nur 15 Euro quasi an Provision, um mit diesem Ding erfolgreich Geschäfte zu machen. Du musst Content produzieren und so weiter. Das heißt, deine Kosten sind prozentual gesehen höher, als wenn du jetzt zum Beispiel eine Daunenjacke für 400 Euro verkaufst. Die kostet dich als Marke in der Produktion dann vielleicht 80. So, gleiche Relation. Jetzt ziehe ich von durch 1,2, kann ich auch wieder nicht rechnen, 300 Euro und ein paar zerquetschte, glaube ich. So, will sagen, da habe ich natürlich eine ganz andere nominale Margensituation. Bei dem einen reicht es für einen Burger bei McDonald's, beim anderen dann doch für ein Abendessen. So dass man natürlich sagen müsste, man müsste eigentlich von denen viel mehr nehmen und von den anderen viel weniger. Ich halte das auch würde das auch für schlau erachten, so wie andere Plattformen das machen, die ja sehr, sehr günstig sind. Wir haben ja auch eben gehört, Amazon hat für günstige Preislasten die Provision gesenkt, um Temo Konkurrenz zu machen, weil man sozusagen es überhaupt erstmal anreizt, diese Artikel zu verkaufen. So, jetzt kann man sich die Frage stellen, ne, Eingangsstatement, die sind ja nicht doof, was überlegen die sich denn dabei? Und mein Eindruck ist, dass, da müssen wir ein bisschen ausholen, auch als wir gehört haben, sozusagen, welche Schwierigkeiten Otto hat. Otto hat ja mehr oder weniger das Problem, dass der Marktplatz sehr, sehr erfolgreich ist. Ne? Warum ist das ein Problem? Weil das bei nahezu identischen Kunden sozusagen andere Bewirtschaftungsmodelle angreift, nämlich unter anderem den eigenen Einkauf, an dem ja sehr, sehr viel Marge hängt, Leute, Apparat und so weiter. Und Otto hat diesen Marktplatz, damit er erfolgreich wird, mit, ich sag mal, nicht wirklich hohen Hürden ausgestattet. Also kommt sehr, sehr leicht drauf, muss gewisse Kriterien erfüllen, die sind aber eher unternehmenstechnische Kriterien, deutsche Firma, deutsches Lager in der Regel. Und dann kannst du, wenn diese Warengruppe freigeschaltet ist, da auch verkaufen. Das heißt, sehr viele Händler haben natürlich gesagt, Mensch, super Alternative zu Amazon. Ich gehe dahin, verkaufe meine Produkte da, spiele auch mit Amazon-Mechanismen, die ich da finde, indem ich zum Beispiel den Titel mit irgendwelchen Keywords bestücke und verkaufe dort. So, und damit hat natürlich Otto sich, weil sie auch bewusst in Konkurrenz zu Amazon getreten sind mit dem Geschäftsmodell, das kann man ihnen also, jetzt was heißt, das ist kein Zufall oder Glück ist oder Schicksal, sondern das ist gewollt gewesen, natürlich die gleichen Probleme eingekauft, die wir auch bei Amazon sehen, nämlich Artikel, die sehr, sehr günstig verkauft werden, die vielleicht nicht den Qualitätsstandards entsprechen, von denen Otto ursprünglich kommt. So, was mache ich jetzt, wenn ich das bereinigen möchte? Dann entweder schmeiße ich die raus oder mahne sie ab und sage, Mensch, eure Produktqualität stimmt nicht hier und die, wir haben ja folgende Kriterien, die wir entweder jetzt einführen oder jetzt auch mal hart überprüfen. Dann handeln sie sich quasi den Shitstorm ein, Mensch, da werden Partner unangekündigt rausgeworfen. Wenn man Otto weiß, die verschicken für alles ein Memo, also das wird 1000%ig nicht so gewesen sein. Aber ich muss natürlich versuchen, sozusagen, wenn ich die Qualität des Marktplatzes steigern möchte, muss ich die unten eigentlich rausbekommen. Weil ich vielleicht aber auch weiß, dass sozusagen dass man vielleicht nicht in eine Konkurrenz mit Temo treten möchte, obwohl man sie eigentlich spürt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also das ist im Grunde so eine, das ist aus meiner Sicht ein internes Verfahren. Es geht nicht darum, den Marktplatz Otto attraktiver zu machen für Händler, sondern es geht eigentlich darum, ich würde mal sagen, Neuausrichtung. Dieses Marktplatzmodell besser eingebettet in das Gesamtgeschäftsmodell von Otto.
Ja, das ist natürlich schwierig, das dann richtig gut zu finden jetzt, wenn das nach innen gerichtete Anpassung
wenn du,
ist.
Wenn du Controller bei Otto bist, fällt dir das super. Sehr leicht.
Nein, ich bin ja nicht nur namensbedingt ja auch ein Fan, ich will ja auch da jetzt wirklich niemandem zu nahe treten, aber die Argumentation, die ist sehr schlüssig, aber die ist natürlich jetzt nicht unbedingt, nicht mal Händler und dadurch auch nicht kundenorientiert, weil am Ende natürlich dann der Händler auch sagt, ja, ist mehr Provision, muss ich mal gucken.
Absolut, absolut. Also ich glaube, dass das ist eine Korrektur. Ich glaube, das kann man von außen sagen. Von einem zu erfolgreichen Modell mit zu wenig Vorgaben. Was mich zu einer Sache bringt, die bei Marktplätzen meines Erachtens oft unterschätzt wird, also eigentlich zwei Sachen. Zum einen, du brauchst Richtung Händler eine klare, stringente, nachvollziehbare, durchzuhaltende Strategie und Story. Wenn du das nicht hast, in Klammern, ich kenne keinen Marktplatz, der das hat, ist der Händler immer so ein Spielball. Mhm. Ne? Weil der muss sich jetzt mit Dingen beschäftigen. Man darf auch nicht vergessen, das ist jetzt Otto hat das ja in zwei Stufen gemacht, glaube ich, gab im Sommer eine Anpassung und jetzt gibt es das quasi im Herbst. Marktplätze tendieren zu vergessen, was es für eine Marke oder für einen Händler bedeutet, Waren angebotsfähig zu machen. Die müssen eingekauft werden, die werden kalkuliert, da wird Content produziert, die liegen irgendwo rum. Wenn ich also, und deswegen habe ich eben so eingangs gesagt, ich hoffe, dass der Kollege Ebenstein zwar involviert war, aber ich fände es fast noch besser, wenn nicht, weil das bedeutet, dass Otto das sehr, sehr früh kommuniziert hätte. Ne? Also in meiner Welt, wenn ich fair zum Händler sein möchte, also fair zu beiden Seiten, was ja Otto sich auf die Fahnen geschrieben hat, hätte man jetzt zum Beispiel im Januar gesagt, Freunde der Sonne, hört mal zu, wir machen das ab Herbst, dass ihr jetzt entscheiden könnt, ob ihr überhaupt noch Ware produziert. Also man neigt ja dazu zu denken, ja gut, die verkaufen auf 10 Marktplätzen und schieben halt irgendwas bei uns rein. Ob wir jetzt halt die Preise erhöhen oder nicht, ist jetzt auch nicht schlimm. Ne? Gibt ja auch andere Plattformen, die dann einfach mal die Provision innerhalb der nächsten 4 Wochen erhöhen oder einen Partner rausschmeißen in vier Wochen, was jetzt auch nicht die feine englische Art ist. Ne? Also, und das darf man halt immer nicht vergessen. So, das ist eigentlich für einen Partner sehr, sehr schwer. Das heißt, ich brauche als Plattform einfach ich muss eine belastbare Beziehung aufbauen, weil ich ja derjenige bin, weißt du, du hast jetzt 5000 Partner. Wenn jetzt 500 über die Wupper gehen, ist dir das als Marktplatz egal. Aber da hängen 500 Existenzen dran. So. Und dem muss ich mir halt immer wieder bewusst sein. Und deswegen brauche ich als Plattform einfach eine schlaue Governance. Also Otto hätte ja zum Beispiel auch sagen können, wir führen jetzt Kriterien ein, dass zum Beispiel x Prozent des Sortimentes müssen Nachhaltigkeitssiegel haben oder im Klamottenbereich. Du musst die und die Kriterien erfüllen, sonst kannst du hier nicht mehr verkaufen. Und kann das sozusagen, wie das andere Plattformen machen, dann mit dem Kundennutzen erklären. Ne? Also unsere Plattform ist zu voll, wir müssen Marken deaktivieren, weil der Kunde nicht mehr klarkommt. So, mit dem Ergebnis, dass sie auch dann, die von der ich spreche, das dann auch recht hatte und die verbleibenden Marken dann einfach schlicht mehr verkauft haben, ne? Weil sozusagen das Kauferlebnis besser wurde. Das heißt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, also Plattform Governance heißt eigentlich, was ist mein Regelwerk, in dem Marken hier spielen können, und ich gestalte diese Governance so, dass meine Unternehmensziele damit erreicht werden. Darf man auch nicht vergessen, Marktplatz ist kein Verein. Es geht nicht darum, dass man für die Menschheit einen guten Marktplatz auf die Beine stellt, sondern dass der Eigentümer abends was zu essen hat. Das ist der Wesenskern eines Unternehmens. Und dass er neben dem Abendessen sich noch was beiseite legen kann, um zu investieren, dass er auch übermorgen noch was zu essen hat. Und deswegen ist eine Plattform-Governance halt so wichtig. Und das Problem, was viele Marktplätze machen, weil es in digitalen Geschäftsmodellen nun mal so angelegt ist, ich fange ohne an, sammle alles ein und dann fange ich eben an, hier ein bisschen abzuschneiden, da abzuschneiden, andere Dinge zu incentivieren, und dann kommt das halt da rum. So, das ist meine Vermutung. Wer es wirklich wissen möchte und Otto-Partner ist, kann nächsten Mittwoch mehr erfahren. Da bin ich beim Otto-Partner-Tag zu Gast und bin mal gespannt, was die Kollegen da
sagen. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt nach diesen 10 Minuten, da kann es nicht mehr lang dauern, bis Otto dich einlädt zu einer Veranstaltung, wo du dann einfach auch mal vor Ort bist, mal wieder.
Ich würde sagen, nach den 10 Minuten bin ich mir nicht so sicher, ob ich noch hinkommen darf, aber
Nein. Ich glaube, die sind da schon auch offen und diskussionsoffen, zumindest darüber zu sprechen, muss man ja auch sein. Also wir legen das ja auf jeden Fall auf Wiedervorlage, weil das mal sehen, was da jetzt auch wieder draus erwächst, was das bedeutet für Otto als gesamter Marktplatz. Spielt es keine Rolle, spielt es eine große Rolle? Wie gehen die Händler und Marken damit um? Das schauen wir uns auf jeden Fall wieder an. Nachdem wir echt lange heute dran sind an den Themen, würde ich das, was wir uns als letztes Thema vorgenommen haben, lieber Marcel, auf die nächste Woche schieben, weil das wird auch spannend. Kann ich hier schon mal anteasern. Wir werden uns mit Live-Shopping beschäftigen. Da habe ich dann einiges vorbereitet, kann ich euch sagen. Aber zum Abschluss unserer überragenden Top 5, also vielen Dank nochmal, da war echt vieles dabei, muss ich noch ein Tränchen verdrücken, weil du hast gerade gesagt über die Wupper. Was reimt sich denn auf Wupper, lieber Marcel?
Tupper,
meine Güte. Wie ich ja immer dachte als Kind, ich komme ja auch noch aus Franken, da hieß es Dupper.
Dupper. Ja?
Wie der Markus Söder auch sagen würde, schaut sie, die Dupperware, die ist jetzt nicht mehr da. Und jetzt haben wir den Fall, dass Tupperware, was ja ein amerikanisches Unternehmen ist, tatsächlich Insolvenz angemeldet hat in den USA. Und ich jetzt gar nicht mehr weiß, was ich in Zukunft dafür hernehmen soll, um meinen Kindern und mir selbst irgendwelche Sachen einzupacken, weil es gibt nichts Besseres als Dupper.
Dupper, das ist gut. Ich kann dich beruhigen. Bei Insolvenzen werden die bereits verkauften Produkte nicht eingezogen. Das heißt,
du kannst die, weil die sind noch langlebig, weiterverwenden. Kann ich sagen.
Die sind langlebig, Sachen, gerade wenn man sie in die Natur legt.
Ja, da
Tausende von Jahren, ja.
Hashtag Forever Fashion oder Forever Plastic lässt sich erweitern. Nee, es ist tatsächlich so, das ist die Tupper-Party und so weiter. Da habe ich echt Kindheitserinnerungen. Ich finde es schade. Hab mich ehrlich gesagt gewundert und wir sollten da auch nochmal reingucken. Ist kein Digitalthema und das ist vielleicht das Problem, weil es keins ist. Überall gibt es irgendwie Top-Notch-Getränkeflaschen und sonstige Aufbewahrungsteile, wo du noch gleichzeitig dein Müsli damit mahlen und anmischen kannst. Eigentlich totales Tupper-Thema. Warum haben sie da das nicht besetzt? Was ist da schiefgelaufen? Wo hat der Deckel auf einmal nicht mehr gepasst auf die Schachtel?
Auf den Eimer, ja. Also man weiß es nicht. Also ich gebe zu, in einer Flasche das Müsli noch zu schnitzen, das ist so ein ganz klassisches First-World-Problem. Vielleicht gab es das damals in Amerika noch nicht. Aber ja, ist auch mal spannend.
Aber die Salatschleuder to go wäre doch was.
Absolut. Ich sitze ganz oft in der Bahn und denke so, Mensch, wenn ich jetzt noch was hätte, um irgendwie den Basmati-Reis unter den Salat schleudern zu können, das wäre total toll. Und wenn ich jetzt weiß, dass sie es hätten machen können, bin ich doppelt traurig.
Ja, zumal, wenn du Bahn fährst, hast du Zeit, dir frische Kräuter, Obst und Gemüse einfach zu pflücken, weil du ja irgendwo in der Pampa anhältst meistens.
Das stimmt. Das wäre auch nochmal eine eigene Story.
Ja?
Der Versuch von Berlin nach Hamburg mit dem Zug aktuell. Also das ist, da können wir, man muss sagen, da könnten wir eigentlich jetzt noch lange weitermachen, weil wir machen jetzt eine Stunde 14. Die normale Zugstrecke ist 90 Minuten. Das heißt, wir sind jetzt quasi knapp aus dem Hamburger Hauptbahnhof raus, würde ich sagen. Und stehen mit Blick auf einen abgeschalteten Atommeiler irgendwo in Geesthacht und ja, könnten jetzt schnitzen.
Wenn ihr da seid gerade, liebe Hörer, und trotzdem Empfang habt, was ja auch nicht normal ist, auf so einer Bahnstrecke durchgehend, dann schreibt uns doch einfach mal du@tradebyte.com. Meinung zur Sendung, eure Top 5 vielleicht, das wäre ja auch toll, eure Top 5 Meldungen des Sommers. Wir freuen uns auf Zuruf und Zuschriften und lass es dann für heute mal gut sein. Wir kommen aber nächste Woche wieder mit ein paar freshen Themen, freuen uns da total drauf und sagen mal so, bleibt uns gewogen, bleibt schön digital und wir hören uns nächste Woche dann.
Tschö mit Machen wir das und ich werde dann erzählen, ob ich Bräuninger, Topshop oder doch Seller X gekauft habe von meiner Briefbank.
Und erzähl, ob du bei Otto wirklich jetzt warst am Mittwoch oder nicht.
Da bin ich auch gespannt. Wenn ich nicht erscheine, durfte ich kommen, aber nicht wieder gehen. In dem Sinne, schöne Woche euch.
Tschüss.
Und damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anregungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.